Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Hebamme, selbst Mama von 3 Kindern und gehe hier los dafür, dass du neue Perspektiven erfahren darfst, dass du mehr in die Verbindung mit dir selbst, mit deinem ungeborenen Kind, mit deinem schon geborenen Kind kommen kannst und für dich selbstbestimmte Entscheidungen treffen kannst und schauen kannst, wo ist dein Weg und wie kannst du ihn gehen. Heute habe ich ein super, super spannendes Interview mit Professor Dr. Sven Hildebrand aufgenommen und für dich jetzt hier veröffentlicht. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, er ist Gynäkologe mit eigener Praxis, Mitbegründer eines Geburtshauses und Dozent für Hebammenstudentinnen in Fulda für Geburtshilfe und Gynäkologie. Und ja, ich finde ihn sehr beeindruckend und danke ihm jetzt schon mal vorab für die Zeit, die er mir geschenkt hat und euch hier geschenkt hat als Hörerinnen und über das wichtige Thema Geburtskultur in der heutigen Zeit zu sprechen und auch vielleicht eine Idee zu geben, wie wir Geburt, Geburtshilfe und dieses ganze Thema neu denken können. Wir sind uns wieder begegnet, nachdem ich ihn schon häufiger auf Kongressen gehört und gesehen habe, bei der Tagung der ISPPM, der Internationalen Gesellschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie. Ja, und Sven Hildebrand ist ein klarer Verfechter der beziehungsgeleiteten Geburtskultur und der individuellen Geburtsbegleitung. Und genau hier werden wir auch in unserem Gespräch darauf eingehen, was Frau braucht, was die Familie braucht, was die Situation Geburt braucht, was es gesellschaftlich braucht, um genau dorthin zu kommen, dass wir eine gute Geburtskultur, eine angepasste Geburtskultur für die jetzige Zeit und vor allen Dingen für Mutter, Kind, Vater, die ganze Familie erschaffen können. Los geht's und ich wünsche dir viel Freude und inspirierende Gedanken mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin im Interview mit Sven Hildebrand. Wir haben uns vor 2 Wochen auf der Tagung der ISPPM wiedergesehen. Er ist weitgereister Dozent, Gynäkologe in eigener Praxis im Umkreis Dresden, wenn ich das so sagen darf, und auch Professor an der FH Fulda für Gynäkologie und Geburtshilfe. Gerne übergebe ich das Wort und freue mich, dass Sie da sind. Warum habe ich Sie genau hier in meinen Podcast eingeladen bei Herz-Bauch-Bindung und was ist Ihr Statement?
Ich weiß nicht genau, warum Sie mich eingeladen haben, aber ich freue mich jedenfalls hier zu sein. Schönen guten Morgen.
Okay. Ja, ich habe in meinem Podcast immer wieder Menschen im Gespräch, die nicht immer klassisch die Mainstream-Sache vertreten, sage ich jetzt mal. Das klingt vielleicht so krass, aber wie wir auf der Tagung auch wahrgenommen haben, ist da draußen gerade mit der Geburtshilfe und der schwangeren Begleitung vieles ein bisschen im Argen, könnte man so sagen. Wir laufen in eine Richtung, wo die Schwangerschaft sehr krass überwacht wird, wo viele Interventionen stattfinden, wo so ein bisschen die Schwangerschaft und die Frau und die Geburt als solches sehr kippelig wird, aus meiner Sicht. Weil die Frauen einfach gar nicht gesehen werden in dem, was sie brauchen und wer sie sind und was sie können vor allen Dingen. Vielleicht genau darauf Bezug nehmen, sehr gerne. Ich weiß, ein großes Feld. Ein großes, großes Feld. Also vielleicht fangen wir mal so an. Sie sind ja selber auch mittätig in der Hebammenpraxis und schon seit vielen, vielen Jahren dort ja, einfach Verfechter der natürlichen Geburtshilfe, der interventionsarmen Geburtshilfe oder freien Geburtshilfe und auch der ja, beziehungsorientierten Geburtshilfe. Was bedeutet das für Sie? Wie sieht es aus?
Ja, vielleicht gestatten Sie mir, dass ich kurz aushole.
Sehr gerne.
Geburtskultur des Menschen hat sich ja im Laufe der Menschheitsentwicklung gravierend verändert. Ich rede immer von zwei entscheidenden Paradigmenwechsel, die es in der Geburtskultur gegeben hat. Das Urparadigma, die Urgrundannahme, mit der wir Menschen sozusagen seit Jahrtausenden umgehen, ist, dass die Geburt ein Naturvorgang ist. Die Natur hat die Geburt sozusagen organisiert. Sie hat dafür gesorgt, dass Mutter und Kind mit einer erstaunlichen Kompensationsbreite auch auf widrige Umstände eingerichtet ist. Das heißt, die Natur ist ein Naturvorgang, der auf Erfolg ausgerichtet ist. Die Natur will Arterhaltung, die Natur will, dass die Geburt gelingt. Und auch wenn dieses Paradigma schon seit mehreren Jahrhunderten überwunden ist, sage ich immer wieder, es lohnt sich mal auf diese alte Grundanschauung der Geburtskultur zu schauen. Denn vieles ist davon in Vergessenheit geraten. Ich sage das an ein paar Beispielen. Das eine Beispiel ist, dass zum Beispiel die Natur dafür sorgt, dass jedes Kind an einem für dieses Kind optimalen Zeitpunkt geboren wird. Es ist eben nicht so, wie heute das viele glauben, dass es einen Geburtstermin gibt, sondern es gibt für jedes Kind einen Moment, wo das Kind sagt, jetzt ist es für mich besser, da draußen zu sein, als in der Mutter zu bleiben. Und da gibt es Kinder, da ist das eben früher der Fall, zum Beispiel wenn die Mutter eine Raucherin ist. Die Kinder werden oft sagen, nee, also mir geht es da draußen besser, ich gehe jetzt raus. Und andere Kinder wollen eben länger in der Mutter bleiben. Und das ist ein wunderbares System, was die Natur geschaffen hat, dass eben die Geburt nicht gesetzmäßig zum Tag X ausgelöst wird, sondern dass es eine Varianz gibt, die von verschiedenen Bedürfniswelten geregelt werden. Ein weiteres großartiges Beispiel der Natur ist, dass das Menschenkind eben nicht sofort seine Plazenta verliert. Ein Lamm, was geboren wird, fällt aus der Mutter förmlich heraus und da reißt die Nabelschnur ab. Und dann ist dieses Lamm komplett auf sich selbst angewiesen. Und wenn es dann aus irgendeinem Grund nicht atmen kann, dann hat es keine Chance zu überleben. Und bei uns Menschen, wie bei allen Primaten, ist es so, dass Primatenmütter und Menschenmütter in der Geburt in die Hocke gehen und das Kind also nicht so tief fällt, dass die Nabelschnur zerreißt. Und damit bleibt, bis das Kind selber atmen kann, die Verbindung mit der Plazenta und damit die Sauerstoffzufuhr erhalten. Eine großartige Sache, die die Natur sich da überlegt hat. Ein weiterer Punkt, den ich anführen möchte, ist diese feine Abstimmung zwischen Mutter und Kind bei der Regelung der Geburtsdynamik. Das heißt, wenn eine der beiden erschöpft ist, wenn eine der beiden eine Pause braucht, dann wird das System heruntergefahren. Es gibt eben nicht die geradlinig durchlaufende Geburt, sondern die Geburt ist ein Prozess, so wie ein Pilgerschritt. Ja? Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, zwei Schritte vor und ein Schritt zurück. Das ist eine wunderbare Geschichte. Das sind so ein paar Beispiele, an denen man zeigen kann, dass die Natur wirklich großartig ist und dass es sich lohnt, auf diese Punkte, die die Natur eingerichtet hat, immer wieder zu schauen und mit einer gewissen Demut diesen Dingen, die da sind, gegenüberzudrehen. Und diese Demut ist verloren gegangen. Ja, wir haben heute keine Demut vor dem individuellen Schwangerschaftsalter, sondern wir leiten Geburten ein. Jede vierte Geburt wird in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen künstlich eingeleitet. Ja, wir haben keine Demut vor der Selbstregulation der Geburt, sondern wir geben einfach, wenn es uns zu lang dauert, ein Wehenmittel. Und diese ganzen Dinge, und wir nabeln, wenn es dem Kind schlecht geht, wird das Kind abgenabelt und zum Reanimationstisch des Kinderarztes gebracht. Also diese Demut ist verloren gegangen. Aber es lohnt sich, diese Punkte im Blick zu behalten, weil sie großartig sind. Das war das naturgeleitete Verständnis von Geburtshilfe, was seit Jahrtausenden bestanden hat. Und Und dieses naturgeleitete Verständnis ist an Grenzen gestoßen, weil nämlich die menschliche Geburt eben Probleme hat. Sie ist eben nicht so wie eine Lammgeburt, wie eine Schafsgeburt, sondern das menschliche Gehirn ist größer. Ja, der Mensch hat das größte Gehirn aller Säugetiere. Natürlich ist das Elefanten- und Walgehirn größer, aber die sind ja auch größere Tiere. Also relativ gesehen haben wir das größte Gehirn. Wir haben eine ungünstige Schädelform. Wenn Sie so einen Schimpansenschädel sehen, der geht wie so ein Zäpfchen durch den Geburtsweg durch. Ja, und wir haben engere Beckenverhältnisse durch den aufrechten Gang. Das heißt, unsere Kinder müssen früher geboren werden, und zwar gravierend früher. Ja, ein Menschenkind verbringt das letzte Drittel seiner Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter. Das heißt, diese Frühgeburtlichkeit, diese geburtsmechanischen Probleme machen die Menschengeburt zu einer Problemgeburt. Und das hat Folgen. Ja, das hat Folgen. Menschliche Geburten laufen mit einer höheren Komplikationsrate ab. Und diese höhere Komplikationsrate führte eben vor 200, 300 Jahren zu einer exorbitanten mütterlichen und kindlichen Sterblichkeit bei der Geburt. Das war im Mittelalter so, ja. Jede sechste Frau ist bei der Geburt gestorben. Die Kindersterblichkeit war riesig hoch. Und zugleich hat sich die Gesellschaft verändert. Vor 200 Jahren, in der Zeit der Aufklärung, war der Mensch eben nicht mehr bereit, solche Dinge hinzunehmen. Der mittelalterliche Mensch hat natürlich getrauert. Natürlich war das furchtbar, wenn eine Frau gestorben ist oder wenn ein Kind gestorben ist. Aber der mittelalterliche Mensch ist ganz anders mit dem Tod umgegangen. Ja, weil ich rede immer vom Schicksalsventil, weil er die Religion hatte. Wenn die Religion, es ist Gottes Wille, ich möchte das jetzt nicht irgendwie, dass das blöd rüberkommt, sondern ich meine das voller Respekt vor der Religion. Aber trotzdem, die Religion hat eine zentrale Aufgabe, solche Momente abzufangen, solche Schicksalsmomente abzufangen. Und in der Zeit der Aufklärung vor 200 Jahren ist die Religion weggebrochen. Wir sprechen von der Säkularisation der Gesellschaft. Und auch wenn viele Hörerinnen und Hörer Ihres Podcasts bestimmt in einer tiefen religiösen Bindung sind, leben wir heute in einer säkularen Welt. Das müssen wir einfach wissen. Und damit fiel ein zentrales soziales Moment weg. Und das musste gefüllt werden. Ja, und an die Stelle des wegbrechenden göttlichen Schutzversprechens. Ja, ich sorge für dich. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin dein Herr, ich bin der Herr, dein Gott. Ja, trat das medizinische Versprechen. Ich bin der Herr, dein Arzt.
Okay, ja,
Und
krass.
damit hat sich in der Gesellschaft unglaublich viel verändert. Ja, es entstand durch den Wegfall der Religion, entstand ein soziales Vakuum oder ein soziokulturelles Vakuum, was von der Medizin gefüllt wurde. Nicht nur in der Geburtshilfe, sondern allgemein. Ja, die Medizin nahm die Rolle der Religion ein. Ja, früher hieß es, geh zur Beichte, tue Buße, dann kommst du in den Himmel. Heute heißt es, geh zur Vorsorgeuntersuchung, dann kriegst du ein gesundes Kind. Lass dich impfen, dann musst du nicht mehr sterben. Ja, und Sie sehen, wie dieses Verständnis sich in unserer Kultur zutiefst verbreitet hat. Und das führte natürlich zu einer Änderung des Geburtsverständnisses. Ja, die Geburt wurde nicht mehr als ein auf Erfolg ausgerichteter Naturvorgang angesehen, sondern die Geburt wurde als ein potenziell riskantes Ereignis angesehen. Ja, und ein ganz neuer Gedanke. Ja, früher war es im Prinzip ein salutogenetischer Gedanke, die Erfolgsorientiertheit der Geburt. Jetzt ist es ein pathogenetischer Gedanke, ja, das potenzielle Risiko der Geburt. Und das trat in den Mittelpunkt. Und das führte zu einer Veränderung in der Wahrnehmung. Die Geburtsmedizin, das medizingeleitete Geburtsverständnis hat das alte Verständnis abgelöst. Und das hatte gravierende Auswirkungen auf die gesamte Geburtshilfekultur. Die Geburten fanden nicht mehr zu Hause statt, sondern sie gingen in die Klinik. Nicht mehr die Hebamme war sozusagen die Begleiterin bei der Geburt, sondern die Geburtsleitung lag beim Arzt. Und wenn jetzt mir gendermäßig nachgesagt wird, ich hätte es nicht korrekt gesagt, das stimmt das nicht. Früher waren Ärzte Männer und ich bin sozusagen ein Relikt, ja, ein Dinosaurier, ein männlicher Gynäkologe, das gibt es heute nur noch ganz selten. Früher waren Ärzte Männer und damit zog auch männliche Denkweise oder patriarchale Denkweise in das System der Geburt ein. Ja, und das kann man bis heute sehen, wie patriarchal die Geburtshilfe organisiert ist, so über weite Strecken hin. Und dieses medizingeleitete Verständnis hat gravierende Folgen für die Geburtskultur gehabt. Zunächst erstmal gute. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die Sicherheit der Geburt ist dramatisch besser geworden. Ja, die Säuglingssterblichkeit ist steil nach unten gegangen in den letzten 200 Jahren. Die Müttersterblichkeit ist steil nach unten gegangen. Also es ist ein Fortschritt gewesen, was die Sicherheit der Geburt anbelangt. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und trotzdem stagnieren diese Vorteile. Ja, wir haben seit 20 Jahren, seit 30 Jahren im Prinzip keine wesentliche Verbesserung der Sicherheit der Geburt. Das heißt, dieses alte Paradigma ist im Prinzip genauso an die Grenzen geraten, wie im Großen und Ganzen das patriarchale Paradigma an die Grenzen gerät. Also das, wir erleben wieder, wie damals in der Zeit der Aufklärung, wir erlebt haben, dass ein gesellschaftliches Phänomen, nämlich die Aufklärung, die Säkularisation, sich in der Geburtshilfe niederschlägt. So erleben wir jetzt die Grenzen des patriarchalen Systems oder des wachstumsorientierten Systems, des kapitalistischen Systems, nennen Sie es, wie Sie es wollen, erleben wir in der Geburtshilfe wieder. Ja? Die Menschen wollen es nicht mehr. Die Menschen sagen, wir wollen diese Art des Umgangs mit Geburt, wollen wir nicht mehr. Wir sind zwar froh, dass wir heute die Geburt überleben und dass wir davon ausgehen können, dass unser Kind auch heil durch die Geburt kommt. Das wollen wir natürlich nicht wieder hergeben. Aber wir wollen trotzdem eine Geburt in Würde. Wir wollen eine Geburt in Demut. Wir wollen eine Geburt erleben, die eine Sternstunde in unserem Leben ist und nicht wie eine Operation in einem operationssaalähnlichen Ort stattfindet. Und so sahen die Kreissäle aus. Als ich angefangen habe, da gab es keine großen Unterschiede zwischen einem OP-Saal und einem Geburtsraum, einem Kreissaal, sondern da ging es wirklich, das war, da konnte auch jeder rein. Ja, ich werde das nie vergessen, wie wir Visiten gemacht haben während der Geburt. Da haben die Weiße Wolke rein mit dem Chefarzt, der Oberärztin und die hat dort vor der Weißen Wolke, vor den ganzen Assistenzärzten und Krankenschwestern, hat die vaginal untersucht. Das ist heute unvorstellbar. Ja, aber so war es. Ja, und das wollen die Menschen nicht mehr. Ja, das heißt, dieser Wandel zu einer beziehungsgeleiteten Geburtskultur, für den ich mich seit vielen Jahren einsetze, ist ein Spiegel eines gesellschaftlichen Wandels. So kriegerisch unsere Zeit gerade jetzt auch ist, aber wir sind in einem Wandel hin zu einer Friedenskultur. Wir sind in einem Wandel hin zur Überwindung patriarchaler Strukturen, zur Überwindung kapitalistischer Strukturen und so weiter. Und das ist das neue Paradigma, die beziehungsgeleitete Geburtshilfe, die die Beziehung in den Mittelpunkt stellt. Ja, dieses Paradigma sagt, die Stabilität des psychosozialen Beziehungssystems, des psychosozialen Bindungssystems der Frau ist der wichtigste Sicherheitsfaktor der Geburt. Wenn das gelingt, wenn die Frau eine gute Beziehung zu sich selbst hat, wenn die Frau eine gute Beziehung zu ihrem Kind hat, wenn die Frau in einem stabilen sozialen Umfeld eine gute Partnerschaft, ein familiäres Umfeld hat, wenn eine gute Beziehung zwischen der Hebamme und der Gebärenden da ist, wenn eine gute Beziehung der Ärzte zu diesem System der Geburt da ist und wenn die ganze Gesellschaft eine gute Beziehung zur Geburtshilfe hat, dann wird die Geburt gelingen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses neue Paradigma der Ausweg aus der derzeitigen Krise in der Geburtshilfe ist.
Ja, das haben Sie wunderschön jetzt ausgeholt und wirklich auf eine Basis gesetzt. Also, das finde ich ja sehr anschaulich und sehr, ja, ich habe auch noch was dazugelernt. Also, wirklich so weit gedacht hatte ich es bisher nicht. Was ich im Alltag erlebe, sind oft Frauen, die im Wochenbett kommen und sagen: Ich hatte doch so eine Idee von meiner Geburt und es kam ganz anders. Was ist denn aus Ihrer Sicht so das Thema, was leider noch sehr in den Kreissälen, auch wenn sie sich natürlich optisch sehr verändert haben. Ne? Wir haben mittlerweile ein gemütliches Umfeld, wir haben schöne Kreisbetten, wir haben Matten auf dem Boden, wir haben ja, ne, gedämpftes Licht und so weiter. Aber was ist denn das Thema, warum die Frauen trotz allem gerade in dem klinischen Umfeld noch nicht bedürfnis- oder ja, beziehungsorientierte Begleitung erleben oder Geburten erleben? Warum stoßen sie so an ihre Grenze und haben am Schluss doch eine sehr interventionsstarke Geburt?
Ja, man muss es meiner Ansicht nach umdrehen. Die Interventionsdichte ist das Problem, was die Frauen oft von ihrem ursprünglichen Geburtsplan abhängt. Also ich rede jetzt nicht von dem, was Sie da aufschreiben als Geburtsplan, das ist auch wichtig, sondern es gibt ja immer einen inneren Plan. Ja, ich habe eine innere Vorstellung von der Geburt. Und wir sind ja in einer Zeit groß geworden, also ich muss das immer wieder sagen, meine Mutter hat mir immer über meine Geburt so Horrorgeschichten erzählt und ich dachte, also bestimmt hatte ich erbsbreiartig grünes Fruchtwasser, weil ich bis heute keinen Erbseintopf essen mag. Das ist Zangengeburt oder sonst was. Und dann habe ich meine Mutter mal gefragt, wie meine Geburt war. Wir sind zu meinem Geburtshaus gegangen, wo ich geboren wurde. Und war gar nichts, eine wirklich schöne Geburt. Aber wie hat meine Mutter das empfunden? Das war der Geburtsplan meiner Mutter. Geburt ist schrecklich, Geburt ist schmerzhaft, Geburt ist furchtbar und so weiter. Ich habe das ganze Haus zusammengeschrien und solche Dinge. Das war der Geburtsplan von Frauen vor 30 Jahren. Oder, Quatsch, vor 60 Jahren. Ich bin ein bisschen älter geworden. Ja, also vor 60 Jahren. Aber bis vor 30 Jahren, das war der Punkt, wo ich dann in die Geburtshilfe eingetreten bin, war das der Geburtsplan. Geburt ist schrecklich und schmerzhaft. Ja, und heute haben die Frauen einen anderen Geburtsplan. Ja, Geburt ist ein Erleben. Geburt ist eine Sternstunde. Geburt ist eine Bereicherung meines Lebens. Ja, ich begleite mein Kind auf diesen Weg in diese extrauterine Lebenswelt. Das ist ein ganz anderer Grundplan. Und den wollen die natürlich auch im Detail durchgesetzt haben. Die wollen eben nicht mehr eine interventionsreiche Geburtshilfe. Aber sie sind eben ständig in der Reibung mit der Geburtsmedizin. Ja, das geht also damit los. Sie kommen da an und dann wird eben gesagt, ja, aber wir müssen ja erstmal wissen, wo wir überhaupt stehen. Ja, wir müssen also ein Aufnahme-CTG schreiben. Dabei weiß jeder, dass das im Prinzip wissenschaftlich gar nicht relevant ist. Wir müssen einen vaginalen Befund erheben, wir müssen vaginal untersuchen. Dabei weiß jeder, dass es A, ein intimer Eingriff ist, der einfach nicht so gemacht wird. Ja, stellen Sie sich mal vor, ja, das machen wir einfach. Ja, stellen Sie sich mal vor, würde einer im Supermarkt zu Ihnen kommen und sagen, also bevor Sie jetzt hier bezahlen, würde ich gerne meinen Vaginalstatus erheben. Da würde jeder abhauen. Ja, aber es wird einfach gemacht. Ja. Und wir wissen heute, dass es nicht nur unnütz ist, sondern sogar mit Gefahren verbunden ist. Ja, aber es wird halt gemacht. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die werden gemacht. In vielen Häusern wird nach wie vor ein venöser Zugang gelegt. Ja, die Frauen kriegen als allererstes einen venösen Zugang. Ja, die gleichen Ärzte, die das machen, kommen mit dem Auto in die Klinik gefahren. Ja, und da haben keinen venösen Zugang. Ja, stellen Sie sich mal vor, die setzen sich morgens in ihr Auto und fahren in die Klinik, ohne sich einen venösen Zugang zu legen. Ja, falls ein Unfall passiert, sehen Sie, in Alltagsrisiken, und das ist dieses Grunddenken, das Geburtsrisiko wird anders eingeschätzt und anders bewertet als das Alltagsrisiko. Ja, im Alltag gehen wir Dinge ein, die sind der Horror und die machen wir einfach. Ja, heute Nacht bin ich mit ziemlichem Zaster durch den Wald gefahren zu mir nach Hause und habe dann gedacht, Mensch, Rehe, ja, es gibt Rehe in diesem Wald. Ja, und ja, ich bin gefahren. Und kein venöser Zugang. Ja, also ich will damit nur sagen, diese Grundvorstellung steckt so tief in uns, dass das Geburtsrisiko höher sei als das Alltagsrisiko. Und das stimmt aber nicht. Die Frau, die eine gesunde Frau, die ein gesundes Kind in sich trägt, da ist das Risiko der zu erwartenden Geburt niedriger als Alltagsrisiko. Ich sage immer so im Spaß, wenn die Frauen aus meinem Dorf hier bei uns im Geburtshaus gebären, sage ich immer im Spaß, wenn sich die Geburtshaustür hinter euch schließt, ist der gefährlichste Teil der Geburt vorbei, nämlich die Fahrt auf der B6 von Stolpen nach Dresden. Hier wird euch nichts passieren. Ja, und das klingt völlig abgefahren, aber es ist eine Tatsache. Aber wir bewerten es anders. Wir bewerten, das ist ungefähr so, wie wenn man ins Flugzeug einsteigt, man mit einem mulmigeren Gefühl einsteigt, als wenn man ins Auto einsteigt. Dabei stimmt das nicht. Die Autofahrt ist riskanter. Und so ist das in der Geburtshilfe auch. Das steckt so tief in uns. Ja, und so beginnt eine schon in dem Angebot der Intervention. Und das wird ja immer hinterlegt, wie, ja, das ist aber besser. Ja, also wenn du jetzt bestimmte Bakterien in der Scheide hast, es ist besser, dem Kind Antibiotika zu kriegen, weil es gibt ja diese Neugeborenen-Sepsis und so weiter. So, wie soll sich eine Frau, die keine, ich sage es mal, medizinische Fachkompetenz hat. Sie hat natürlich eine Kompetenz. Sie hat sogar eine größere Kompetenz als die Ärzte und Hebammen, weil sie nämlich die einzige ist, die sich selbst kennt. Ja? Aber diese Kompetenz zählt nichts. Ja? Oder wenig. Aber die ärztliche Kompetenz steht dagegen. Ja? Und diese Stufe zwischen der ärztlichen oder der medizinischen Kompetenz und der Kompetenz der Frau, die ist immer noch erhalten. Ja, wir sind längst nicht ab dem Punkt, wo wir uns wirklich auf gleicher Augenhöhe begegnen. Dabei ist das Paradigma der evidenzbasierten Medizin seit vielen Jahren eigentlich das Leitbild unserer Medizin, auch der medizingeleiteten Geburtshilfe. Das ist das Paradigma der evidenzbasierten Medizin. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass wir Ärzte vorschreiben, was die Frau zu machen hat. Diese Zeiten sind längst überwunden, sondern die Aufgabe von uns Ärzten und Hebammen besteht darin, die Frau, die Gebärende, so kompetent zu machen, dass sie eine gute Entscheidung für ihre Geburt fällen kann. Aber davon sind wir weit entfernt, weil wir drohen immer mit dem Tod. Ja, also wenn du dir keine Antibiotika geben lässt bei der Geburt, weil du B-Streptokokken hast, dann stirbt dein Kind an einer Neugeborenen-Sepsis. Ja, was soll denn da die Frau sagen? Also, die kann doch jetzt nicht sagen, das stirbt halt, machen wir ein neues. Das ist doch irre, das geht doch nicht. Natürlich würde sie sich Antibiotika geben lassen, wenn man ihr so kommt. Ja, dagegen eine klare Erklärung. Ja, wo sind die Vorteile und das auf guten wissenschaftlichen Stand? Wo sind die potenziellen Vorteile und wo sind die potenziellen Nachteile, die dein Kind hat? Dann wird sofort eine mündige Entscheidung der Schwangeren oder der Gebärenden möglich. Ja, impfen. Ja, jetzt wird neugeboren, unmittelbar nach der Geburt, gleich die erste Impfung empfohlen. Ja? Ja, ansonsten stirbt dein Kind an RSV-Viren. Ja? So, was soll denn die arme Frau dazu sagen? Die will natürlich nicht, dass ihr Kind stirbt. Ja? Und diese Begegnung mit der Gebärenden auf gleicher Augenhöhe ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Grundsätze einer neuen Geburtskultur. Ja? Und davon sind wir weit entfernt. Ja, was soll denn die Frau während der Geburt sagen, wenn die Hebamme sagt, also jetzt müssen wir mal ein bisschen Betrieb machen, wir müssen jetzt ein Wehmittel geben, weil aus den und den Gründen ist das jetzt notwendig. Da kann doch die Frau nicht sagen, also liebe Hebamme, lieber Herr Doktor, ich sehe das ganz anders. Ja? Und diese Begegnung mit einer gewissen Qualifikationsarroganz, die ist längst nicht ausgeschaltet, ja, sondern sie herrscht nach wie vor, manchmal sehr subtil verpackt. Ja, die Frauen dürfen jetzt Geburtspläne vorlegen, sie müssen vorher in bestimmte Dinge einwilligen, aber dass sie wirklich kompetent gemacht werden, eine wirklich mündige Einwilligung in die Intervention zu geben, das nicht. Und es gibt, ja, ich sage die Beispiele, und das ist auch ein gutes Beispiel, die Geburtseinleitung. Ja, was soll denn die Frau da sagen, wenn die bei 41 plus 3 sagen, naja, ansonsten, ich übernehme keine Verantwortung, ob ihr Kind morgen noch am Leben ist. Ja, wenn man, ja, aber so wird es gesagt. Ja, wir müssen jetzt einleiten, 41 plus 3. Ansonsten bitte unterschreiben Sie, dass ich da nichts dafür kann, wenn Ihr Kind morgen heute Nacht stirbt. Ja, dabei stimmt es nicht. Das ist fachlicher Unfug. Ja, und verstehen Sie, es ist ein grundfalsches Verständnis unserer Aufgabe. Ja, das geht aber leider auch in den Leitlinien los. Auch in den Leitlinien wird das so transportiert. Ja, als ob ein Kind automatisch stirbt, wenn es ein bestimmtes Schwangerschaftsalter überschreitet. Dabei stimmt es nicht. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder rauszufischen, die verzweifelt auf diesen Knopf drücken, der die Geburt auslösen soll, aber die Geburt blockiert ist. Die müssen wir rausfinden. Und zwar egal wann. Es gibt ja auch die Raucherkinder zum Beispiel, von denen ich vorhin sprach, die schon in der 38. Schwangerschaftswoche verzweifelt auf den Knopf drücken, weil sie da drin nicht mehr bleiben können und die Geburt ist blockiert. Die müssen rausfinden, und zwar schon 2 Wochen vor dem Termin, wie es immer genannt wird. Ja? Und Sie sehen, das sind so viele Baustellen, in denen wir sind. Ja, ich sagte die Geburtseinleitung. Eine ganz schlimme Baustelle ist die Wehenmittelgabe bei der Geburt. Ja, das sind ganz große Dinge. Der sorglose Umgang mit der PDA, da wird den Frauen suggeriert, Geburt tut weh, Geburt ist schmerzhaft, und das musst du dir heute nicht mehr antun, lass dir eine PDA legen. Ja, was haben wir für einen hohen Anteil von PDA, also die Periduralanästhesie, also das heißt diese rückenmarksnahe Betäubung der unteren Körperhälfte, ja, wo wir heute wissen, dass die nicht ganz unproblematisch ist, dass es ein Eingriff ist, der in einigen Situationen notwendig und hilfreich ist, aber nicht als Massenware gedacht ist. Ja, und ich plädiere immer wieder dafür, jetzt werden natürlich einige Hörerinnen sagen, du bist als Mann, hast gut reden, kriegst du erst mein Kind. Das stimmt. Ich kann aber nichts dafür, dass ich ein Mann bin. Trotzdem ist es ein anderer Gedanke, ob man sagt, die Natur hat die Frau mit einem unglaublich effizienten Schmerzschutzsystem ausgestattet, ja, was die Frau schützt vor Schmerzen. Aber in unserer heutigen Art und Weise, wie wir Geburten begleiten, dieses, ich sage jetzt mal, dieses sterile Setting, dann kann dieses System sich nicht entfalten. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich nochmal ein Geburtshaus gründen würde, ich mache es nicht, aber wenn ich es machen würde, dann wäre das eine Partyhölle. Da würde getanzt, da würde gesungen, da würde gelacht werden. Wenn wir das schaffen würden, gäbe es keine Schmerzen mehr oder zumindest nicht mehr so viele. Ja? So, aber Sie sehen, das ist ein ganz anderes Grundverständnis, wie wir an Geburt angehen. Ja, und dafür plädiere ich einfach, dieses Grundverständnis neu zu ergründen und zu erforschen und dann auch entsprechend beherzt umzusetzen. Ich weise darauf hin, dass diese Veränderungen immer von den Frauen ausgegangen sind. Also diese wichtigen Dinge, wie zum Beispiel das Rooming In, das haben wir nicht gesagt. Ja, es ging nicht von uns Ärzten und Hebammen aus, dass wir gesagt haben, na, so können wir mit den Kindern nicht umgehen. Ja, sondern es waren die Mütter, die gesagt haben, nö. Ich gebe mein Kind nicht her. Ich lasse das nicht ins Kinderzimmer legen. Mein Kind gehört zu mir, in mein Bett. Ja, so. Oder dass die Männer bei der Geburt dabei sein können. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben die nicht eingeladen. Im Gegenteil, wir haben sich viele gesträubt dagegen. Ja, ich weiß noch, der unwürdige Umgang mit den Männern vor 30 Jahren. Ja, wie die Aliens haben wir die behandelt in den Kreissälen. Und ja, und das ist von den Männern ausgegangen. Die haben gesagt, nee, ich lasse mich nicht vor die Tür setzen. Ich bin bei meiner Frau und bei meinem Kind bei der Geburt dabei. Ich will mich dort einbringen, ich will Teil dieses Systems werden. Also da gibt es inzwischen viele Dinge, aber sie sind immer von den Eltern ausgegangen. Und deswegen brauchen wir die Eltern. Ja, wenn sie warten, bis wir Ärzte und Hebammen zu der Erleuchtung kommen, wie schön doch Geburt nach einem anderen Verständnis sein könnte, da können sie lange warten. Ja, es muss von den Eltern ausgehen.
Ja,
So,
also
Entschuldigung, ich habe Sie
kein
unterbrochen.
Problem. Nee, super. Danke, danke für das Plädoyer, weil das so wichtig ist. Also da gehe ich auch nochmal direkt mit rein. Das ist ja hier auch meine Zielgruppe sind ja Mütter, aber auch gerne Eltern, ne? Also manche Väter hören auch rein. Und es ist so wichtig, dass trotzdem jede einzelne Frau sieht, was ist ihre eigene Kompetenz und mit dafür losgeht, dass sie diese Kompetenz auch voll entfalten kann. Ne? Also viele Frauen können das ja schon, zum Beispiel, indem sie ihre, oder machen es ja schon, indem sie ihre klare Wahl treffen, welcher Geburtsort. Und da muss es ja nicht die Hausgeburt sein, zwingend. Aber es gibt ja Kliniken, die zum Beispiel viel mehr das Ganze berücksichtigen als andere Kliniken. Ne? Ich finde es so wichtig, da hinzugehen und zu sagen, ja, wir müssen alle aufstehen. Wir Frauen müssen aufstehen und dafür losgehen. Und wir hier auch, ne, um einfach darüber zu informieren, dass es was anderes braucht. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema gerade Bindung und ja, perinatale Psychologie und so weiter eingehen. Was macht denn das, was macht das mit dem Kind? Was macht das mit der Mutter, wenn da von außen so viel Bestimmung stattfindet und sie sich so in so einer Geburt wiederfindet, die sie nicht selber wirklich leiten kann?
Ja, die Frage der Selbstbestimmtheit bei der Geburt ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Frage. Aber sie hängt eben mit einer Art Grundsetting zusammen, mit einer Grundhaltung zur Geburt. Ja, und das geht, da können wir noch Stunden drüber reden. Das geht schon mit der Haltung der Gesellschaft los, ne? Die Gesellschaft sieht die Geburt als medizinisches Ereignis an. Ja, die Geburt findet im Krankenhaus statt. Wenn sie nicht im Krankenhaus stattfindet, ist da alles irgendwie, so eine Hausgeburt hat immer so einen Ruf, so ein bisschen esoterisch und so. Also ich sage das jetzt bewusst übertrieben. Ja? Aber ja, eine ordentliche Frau geht in die Klinik, wenn sie das Kind kriegt und unterzieht sich ja, und in ein Krankenhaus. Ja? Das heißt, wir haben jetzt, ich meine, das war erstmal ein Fortschritt. Seit einigen Jahren ist die Geburtshilfe in dem Sozialgesetzbuch 5 drin. Ja? Bis vor kurzem war die noch in der Reichsversicherungsordnung verankert. Das war ein Fortschritt, aber sie hat dort nichts zu suchen. Ja, die Geburt ist keine Leistung der Krankenversicherung, weil die Schwangere nicht krank ist. Ja, das heißt, wir brauchen ein anderes Verständnis. Die Gesellschaft muss erstmal verstehen, dass die Geburt nichts, es gibt zwar einen gewissen Sinn aufgrund der Schnittstelle zu Pathologien, dass das in enger Verbindung mit dem Krankenhaussystem ist. Ja. Aber generell ist die Geburt nichts, was mit Krankheit zu tun hat, sondern die Geburt ist ein Moment, ein Lebensmoment, der im Prinzip einen eigenen Schutzraum, einen eigenen gesellschaftlichen Schutzraum braucht. Damit geht es los, dass wir sagen müssen, die Geburt ist erstmal eine Geschichte für sich. Ja? Und wir müssen alles tun, dass diese Geburt heil verläuft. Das hat auch einen volkswirtschaftlichen Gedanken. Wenn diese Geburt heil verläuft, wird sich das hinten auszahlen, ja, in einer gesünderen Gesellschaft. Ja? Und diese Geburt muss unter Schutz gestellt werden. Und die Personen, die bei der Geburt beteiligt sind, professionell, also Hebammen und Ärzte, müssen unter einem gewissen Schutz gestellt werden. Ja, man hat das bei Polizisten, bei Lehrern, hat man das selbstverständlich eingesehen. Ja, das sind Diener der Gesellschaft, die unter einem Schutz gestellt werden müssen. Ja, das nennt man im Fachdeutsch hoheitliche Aufgabe. Die haben eine hoheitliche Aufgabe. Und ich bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht, dass Hebammen und Ärzte verbeamtet werden. Das will ich nicht, aber das Grundverständnis müssen andere sein.
Die
Ja, jetzt
Wichtigkeit,
werden die Hebammen und Ärzte als Dienstleister an der Frau angesehen.
ja.
Ja, und das Ganze ist an die Krankenhäuser gekoppelt. Ja, das heißt, wir brauchen erstmal ein eigenes Denksystem. Natürlich in enger Kooperation mit Krankenhäusern, weil einfach die Schnittstelle so heikel ist. Das muss natürlich organisiert sein. Aber trotzdem ist dieser Gedanke, die Geburt sozusagen nach den gleich betriebswirtschaftlichen Aspekten zu betrachten, wie man eine Blinddarmoperation betrachtet. Das ist eine der schlimmsten Entwicklungen, die wir haben. Wir brauchen also einen eigenen Schutzraum für die Geburt, dass auch die Menschen, die bei den Geburten beteiligt sind, einen eigenen Schutzraum haben, sodass erstmal die Geburt, egal wo sie stattfindet, ob zu Hause, im Geburtshaus, im hebammengeleiteten Kreißsaal, in den Kliniken, spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Aber dass dieser Raum ein Schutzraum ist, in jeder Hinsicht. Ein wirtschaftlicher Schutzraum, ein Raum für sich, personeller Schutzraum und so weiter. Und dann hat man schon erstmal eine Basis geschaffen, wie sich Geburt neu definieren kann. Und dann kann man jeden einzelnen Punkt kritisch hinterfragen. Ja, dann kann man sozusagen so ungefähr wie meinetwegen der Tesla-Hersteller, der hat sich einfach hingesetzt und hat gesagt, wir definieren Auto neu. Wir machen ein neues Auto, wir fangen neu an, als wenn wir das Auto neu erfinden würden. Wenn dem traditionell ja Autos immer weiterentwickelt werden, da gibt es also immer noch die uhrenähnlichen Elemente, es wird immer weiterentwickelt. Und der hat sich hingesetzt und sagt, wir nehmen eine Batterie, vier Räder dran, Aufsatz fertig. Also sehr stark vereinfacht. Aber verstehen Sie, der hat gesagt, wir definieren Raumfahrt neu. Ja, wir machen nicht einfach immer weiter, sondern wir überlegen es nochmal von vorne mit dem heutigen Wissen, wie würden wir es machen, wenn wir die Ersten wären, die ins Weltall fliegen würden und so weiter. Ja, und so wünsche ich mir, dass man Geburtshilfe neu definiert. Ja, nicht aus der tradierten Herkunft raus, sondern dass man sagt, wenn wir die Geburt neu erfinden würden, ja, wie würde eine Geburt aussehen? Wie würde das ablaufen? Ja, käme ja auch keiner Idee, die Geburt in der Kirche ablaufen zu lassen. Ja. Wobei sie doch vielleicht sogar besser aufgehoben wäre als im Krankenhaus. Ja? Aber verstehen Sie, aber es muss praktisch ein neues Grundsetting her. Ja, es ist doch ein Festtag zur Hochzeit, da ziehen sich alle feierlich an und da sitzen sie in der Kirche und der Pfarrer begrüßt das Brautpaar an der Pforte und sagt, liebes Brautpaar, heute ist ein besonderer Tag. Ich bin so stolz, dass ich als Pfarrer bei euch sein darf. Ja, und wisst ihr, ich habe schon so viele Paare getraut in meinem Leben. Ja, und trotzdem, jede Hochzeit ist für mich einmalig. Ja? Diese eine Frau und dieser eine Mann geben sich das Wort, ein Leben lang zusammenzubleiben. Und ich wünsche, wenn jetzt die Glocken läuten und die Orgel spielt, dass das eine Sternstunde für euer ganzes Leben ist. Ja? So. Ich will jetzt nicht, dass wir anfangen, mit Glockengeläut und Weihrauch in die Geburt reinzugehen, aber so ein bisschen der Bierernst, den wir in der Geburt haben. Der kann doch raus. Es ist doch ein Fest, was dort gefeiert wird. Ja, wir können doch ein ganz anderes Setting. Warum tanzen? Warum machen nicht, was weiß ich, wie wir es jetzt dort bei der Tagung gemacht haben, warum fangen wir nicht mit irgendeinem Reihentanz erstmal an? Ja? Oder die Fußballspieler, ja, oder die Künstler, toi, toi, toi und so weiter. Wir können doch ein Ritual finden, mit dem wir die Geburt als Fest gestalten. Und das muss neu gedacht werden. Ja, also so wie ich das vorhin von der Raumfahrt und von der Autoindustrie gesagt habe, neu erfinden, die Geburt neu erfinden, natürlich auf der Basis des biologischen Vorgangs. Aber alle Routinen, alle Dinge, die für uns selbstverständlich erscheinen, zu hinterfragen. Und das, was sinnvoll ist, ja, der Autobauer hat auch eine Hupe, hat sich entschieden, Hupe mit aufzunehmen, weil sie sinnvoll ist. Also hat er sie übernommen. Ja, und so werden wir natürlich von der heutigen Geburtshilfe, von der heutigen Geburtsmedizin viele Dinge übernehmen, weil sie sinnvoll und gut sind. Aber viele Dinge, die ein Ballast aus einer historischen Entwicklung sind, ein Ballast aus einem nicht unproblematischen Verständnis von Geburtssicherheit, ist, das können wir beherzt weglassen. Ja, und dann werden wir eine heilere Geburt bekommen.
Ja, den Fokus mal wegzulenken von diesem Risikoorientierten. Wir sind halt einfach, egal ob in der Schwangerschaft, ne, den ganzen Verlauf der Schwangerschaft schon, wenn die Frauen schwanger sind, am besten sofort zum Arzt und gucken, ist alles gut.
Ja,
Hat das
das
jetzt
versteht
erstmal
man.
irgendeine Konsequenz?
Ja,
Dieser,
aber
oh Gott, ne?
weil sie unsicher sind. Ja, ich finde, wir können jetzt nicht, es muss von uns ausgehen, ja, nicht von den Schwangeren. Ja, die Schwangeren müssen bestimmte Grundrechte, ich hatte ja vorhin gesagt, die Grundbewegung muss von den Schwangeren ausgehen. Wir wollen das nicht mehr. Wir können jetzt nicht den Schwangeren anordnen, keine Angst mehr zu haben, ja, sondern wir können ihnen nur helfen, die Angst zu überwinden. Und das ist
Ja, wir
unsere
können sie
Aufgabe. Ja. Momentan
begleiten.
bedienen wir die Ängste. Schauen Sie doch mal die ganze Pränataldiagnostik an. Wir bedienen die Ängste. Ja, statt zu sagen, mach dir keine Sorgen. Ja, diese Ängste sind das Problem. Ja, dein Kind wird mit größter Wahrscheinlichkeit ganz heil geboren werden. Und es wird alles gut sein. Ja, und wir haben ja ein Auge auf dein Kind und versuchen ja, unser Möglichstes zu machen, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Ja, aber mach dir keine Sorgen. Alles ist auf Erfolg ausgerichtet. Diese Grundhaltung. Ja, und so ist es so, dass wir Ärzte diese Ängste nicht nur bedienen, sondern wir verdienen sogar Geld damit. Und das finde ich ganz schäbig. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn einer mit den Ängsten der Schwangeren Geld verdient, hat er meine komplette berufliche Verachtung. Ja, das ist nicht in Ordnung. Und das wird aber reihenweise gemacht. Schauen Sie sich die Kataloge an, ja, wenn Sie heute in Arztpraxen gehen, da haben Sie wie so eine Speisekarte der Unsinnigkeiten, die dort angeboten werden. Ja, auch hier wird leider mit den Ängsten der Frauen Geld verdient. Ich führe nur als Beispiel das Fürstenbestes-Klinik an. Ja, mach das, gibt doch, es sind doch 160 € ist es dir doch wert. Dafür hast du dann ein gesundes Kind. Ja, welch Unfug. Ja, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass es eine hohle Versprechung ist. Ja, das ist nicht gut. Das ist ungefähr so wie der Ablasshandel im Mittelalter. Ja, zu sagen, ja, gegen kleine Gebühr kommst du in den Himmel. Ja, also 200 Taler, was ist denn das für ein Platz im Himmel? Ja, aber die Leute haben sich damals dran geheftet und heute heften sie sich an andere Heilsversprechen. Ja, und das ist nicht gut. Das müssen wir konsequent überwinden.
Ja, ich glaube, wir haben beide Bereiche als Ansatz, einmal auf der ärztlichen oder medizinischen oder auf der betreuerischen Seite und natürlich auch die Frauen, die ja selber hinterfragen dürfen, was möchte ich, was macht für mich Sinn und wie möchte ich mich auch begleiten lassen. Also ich glaube, ne, das ist so
Ja.
elementar, mehr auch die Wertigkeit darin zu sehen, in Gespräche zu gehen, ne, und zu gucken, okay, wie komme ich denn mehr in die Verbindung mit mir selbst, mit meinem Kind, mit meinem Körper und wie kann ich da mehr in die Stärke kommen? Ja, absolut. Ja, es
Ja.
ist ein ganz, ganz ja, brisantes Thema. Also, und vor allen Dingen haben Sie das so schön rausgearbeitet, dass es halt ein gesellschaftliches Thema ist, dass es nicht irgendwie an der Kreißsaaltür endet, auch nicht nach draußen, sondern ne, und dass wir da lauter werden müssen. Also ich sehe das ganz genauso und dass auch wir, also sage ich jetzt mal, wir Hebammen oder der Stand der Hebammen, der Stand der Gynäkologen sich da wirklich sehr an die eigene Nase greifen müssen. Das klingt so
Ja.
krass, aber das ist so, so, so wichtig, dass wir nicht sagen, oh ja, nee, also es hat alles nichts mit mir zu tun. Ne?
Ja, bin ich überzeugt.
Ja. Okay. Gibt es noch was, was Sie jetzt so dazufügen wollen? Weil ich finde es jetzt schon sehr, sehr rund und würde es vielleicht sogar dabei belassen, weil ich finde es schon ein ganz, ganz großes Statement hier, was ich in meinem Podcast rausgeben darf.
Ja, gerne.
Passt es so?
Ja,
Dann
gut,
danke
dann ist
ich.
ja.
Dann danke ich von Herzen für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir werden uns bei der nächsten Tagung hoffentlich wiedersehen.
Ja, okay.
Viel Gesundheit und alles, alles Liebe für Sie
Ja,
und danke. Schön, dass du uns hier gelauscht hast und ich bin ganz selig über das Gespräch, was wir geführt haben, die Impulse, die auch für mich zum Teil neu waren und vor allen Dingen die Erklärungen der Entstehung der aktuellen Geburtskultur. Und ich finde, da kann man jetzt wirklich gut ansetzen und egal, ob du jetzt im Fachbereich tätig bist oder ob du werdende Mama bist oder dich einfach nur interessierst. Ich glaube, wir können alle dafür losgehen, dass Mütter individueller, passender unter der Geburt begleitet werden und dass Frauen generell gestärkt werden, auf sich selbst zu hören, in sich selbst zu vertrauen und so ganz neu auch die nächste Generation erschaffen können. Danke fürs Zuhören. Ich werde alle für mich wichtigen Links verlinken in den Shownotes. Und wenn du mehr über Sven Hildebrand wissen möchtest, dann klicke gerne rüber auf seine Homepage. Wenn du dich für Publikationen interessierst, dann schau auch gerne. Es gibt ganz viele Bücher oder auch auf der Seite von der ISPPM einzelne Schriften, wo er sein Statement rausgibt. Danke, danke nochmals, Sven Hildebrand, für das Gespräch. Und ja, wenn dich die Podcast-Folge irgendwie weiterbringt und du sagst, das wäre für irgendjemanden auch sehr sinnvoll, dann leite sie gerne weiter. Und wenn du mir eine Rezension hinterlassen willst, diesem Podcast eine Rezension hinterlassen willst, dann tu das sehr, sehr gerne. Damit pushst du diesen Podcast und er wird von mehr Menschen gefunden und kann von mehr Frauen oder auch Männern gehört werden. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag und ja, vertraue in dich selbst, vertraue in deinen Weg und trau dich. Alles Liebe, deine Christina.